Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute haben wir einen wirklich sehr spannenden Gast hier im Podcast, den ich letztes Wochenende persönlich auf einer Konferenz treffen durfte, und zwar Florian Bruce Boy. Florian hat bei dieser Konferenz auch ein Panel gehalten und über sein neuestes Vorhaben gesprochen, das sehr stark auf alternative Investments abzielt. Denn er wird hier in Deutschland einen NFT-Fonds ins Leben rufen. Bevor ihr aber jetzt abschaltet und euch denkt, hey, das sind doch nur diese komischen Affenbilder oder die Bilder, die ich mir sowieso kostenlos runterladen kann, falsch gedacht. NFTs sind viel mehr als das. Und genau deshalb haben wir auch heute einen absoluten NFT-Experten zu Gast, der euch sachlich und fundiert erklären wird, was NFTs sind, warum sich NFTs durchsetzen werden und wie sich NFTs als langfristiges Investment lohnen können. So, und bevor ich alles schon vorwegnehme, schalte ich doch gleich mal rüber zu dir nach Lübeck, Florian. Wie geht's dir? Alles gut bei dir?
Hallo René, danke für das nette Intro. Mir geht's hervorragend. Ich komme aus Hamburg, bin jetzt gerade in Lübeck bei meiner Familie und freue mich auf den Podcast.
Das ist doch auf jeden Fall schon mal ein guter Einstieg hier in den Podcast. Ich freue mich natürlich sehr. Und Florian, wie ich es ja schon im Podcast gesagt habe, NFTs sind ja viel mehr als diese Affenbilder. Da möchte ich doch gleich mal dich fragen, was ist denn jetzt eigentlich ein NFT? Ist es nur ein JPEG?
Das ist eine hervorragende Frage. Es ist gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. Und ich habe lange drüber nachgedacht, wie man das bildlich beschreiben kann, und irgendwann in einem Gespräch mit einem Kollegen von mir aus den USA, der auch recht groß in dem NFT-Game drin ist, sind wir auf eine, glaube ich, ganz passende Analogie gekommen. Und zwar ist die beste Analogie für NFTs ein Stück Papier. Und wenn du dir überlegst, du hättest vor 20.000 Jahren jemandem erklären müssen, was Papier ist, dann hättest du gesagt, okay, Papier ist wichtig, Papier ist die Grundlage von ganz vielem und ich kann mit Papier Notizen machen, ich kann mit Papieren Eigentum besichern, ich kann mit Papieren Nachrichten schreiben, ich kann mit Papieren Sinfonien komponieren, ich kann mit Papieren Leuten ein Haus wegnehmen per Gerichtsbeschluss, ich kann mit Papieren Leuten ins Gefängnis bringen, ich kann alles mit Papieren machen, aber du hättest quasi dich irgendwie nur auf irgendwelche Use Cases gestürzt, um zu erklären, was diese Basic-Technologie vom Papier überhaupt ist. Und genau so sehe ich NFTs auch. NFTs sind einfach eine Weiterentwicklung vom Papier. Und genauso wie Papier sind sie eine Basistechnologie. Sie sind unglaublich verschieden anwendbar. Also du kannst eigentlich alles auf dem programmieren. Aber ungleich wie Papier haben sie noch ein paar Sachen, die neu sind. Und zwar, sie sind digital. Sie sind, jeder, der eine Internetverbindung hat, kann auf das NFT zugreifen. Sie sind genauso haltbar wie die Chain, auf der sie programmiert sind. Und die Blockchains sind sehr, sehr haltbar. Vor allem Ethereum und Bitcoin auch. Sie sind aber auch programmierbar und schlau. Das heißt, du kannst nicht nur kannst du NFTs einfach als Wert Vermittler haben, sondern du kannst es auch noch programmieren, sodass es verschiedene Sachen machen kann, die Papier gar nicht machen kann. Und ich finde, die Analogie passt ganz gut, weil jeder weiß, Papiere sind sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Genauso sind es NFTs auch. Die Schwierigkeit ist dann zu sagen, okay, warum lohnt es sich jetzt, in ein NFT zu investieren? Weil in Papier, ich investiere nicht in das Papier, wo Beethoven eine Symphonie komponiert hat. Wobei ich sagen würde, historisch gesehen wäre das vielleicht sogar ein gutes Investment. Aber viele Use Cases sind überhaupt nicht investierbare Use Cases, weil das einfach nur ein Mediator-Medium ist, genauso wie das Internet, was Werte transportieren kann durch das Internet und es einfach ein bisschen besser macht, als Papier es macht.
Okay, spannend. Und du hast ja auch schon mal die Analogie gebracht, so hey, zum Beispiel Bücher haben das nächste Harry Potter herausgebracht. Ja. Wie würdest du das mit NFTs sozusagen noch beschreiben?
Also NFTs sind eine neue Technologieplattform. Und jede Technologieplattform hat neue Megabrands hervorgerufen. Bücher, du hast es gerade gesagt, hat Harry Potter hervorgerufen. Bücher haben aber auch die Bibel hervorgerufen. Dann Filme war die Technologieplattform, auf der Basis Star Wars entstanden ist und noch viele andere große IP-Brands. Comics ist die Technologieplattform, auf der Marvel und DC entstanden ist. Das sind auch Megabrands. Dann animierte Filme ist die komplette Basis von Disney. Und so geht es immer weiter. Mit jeder neuen Technologieplattform kommen neue Megabrands. Und für mich sind NFTs eine hervorragende Technologieplattform, um in Kombination mit den alten Plattformen neue Megabrands zu erstellen. Also stell dir mal vor, wie würde man jetzt neue IP kreieren, kann man sich dann fragen. Also stell dir vor, du bist ein sehr kreativer Kopf. Du sitzt in deinem Zimmer und sagst, ich habe eine Idee für das neue Disney. Wie mache ich das? In der alten Welt hättest du ein Skript schreiben müssen, Videos machen müssen, wärst dann zu einem Venture Capital gegangen. Die hätten dich höchstwahrscheinlich nicht gefundet, aber wenn sie dich gefundet hätten, hätten sie einen großen Cut genommen und dann hättest du versucht, da dich durchzuschlagen. In der neuen Welt setzt du dich in dein Studio. Du malst genauso Sketches, kreierst die Figuren, hauchst den Figuren Leben ein, überlegst dir Storytelling um deine Figuren rum, veröffentlichst das auf TikTok, veröffentlichst das auf Instagram Reels, veröffentlichst das auf LinkedIn, auf YouTube, auf allen Kanälen, die es gibt. Dein Social Media Account wird dann immer größer. Du wirst immer mehr Fans kriegen, die alle sagen, hey, ich liebe die IP, die du gerade kreierst. Ich liebe die kleinen Stories, die resonieren voll mit mir. Du guckst dir das Feedback an deiner Community, du iterierst, du machst bessere Sketches. Und dann irgendwann hast du 1 Million Follower auf TikTok und auf Instagram auch. Und dann sagst du, okay, ich habe jetzt Lust, auf Basis dieser Sketches, die ich schon gemacht habe, eine neue, richtige IP-Megabrand zu machen. Und dann könntest du sagen, okay, ich mache jetzt ein NFT-Projekt. 10.000 Bilder von meinen 80 Charakteren, um die ich dieses Universum aufbauen möchte. Verkauf die über an meine Community und sag, keine Ahnung, jedes kostet 500 Euro, du verkaufst es 10.000 Stück, das sind 5 Millionen Euro, die du einsammelst und mit diesen 5 Millionen Euro fängst du an, deine IP auszubauen. Deine Fans, die dich schon früh erkannt haben, die können jetzt auch deine Figuren kaufen und Anteil haben an dem Erfolg deiner IP-Brand. Das muss jetzt noch, da darf man nicht zu begeistert von sein, weil das muss noch regulatorisch in ein festes Rahmenwerk gegossen werden. Aber das wird ziemlich sicher in ein festes Rahmenwerk gegossen werden und dann musst du höchstwahrscheinlich irgendwelchen Papierkram noch erfüllen, den viele Anbieter, die jetzt auch Wertpapiere anbieten, erfüllen müssen. Aber sobald das gesettet ist, kannst du dann halt auch sagen, okay, wenn die IP groß wird, kommen 10% aller Revenue-Einnahmen, verteilen sich auf diese 10.000 NFTs. Und stell dir mal vor, Walt Disney hätte damals Mickey Mouse und all die anderen Charaktere, die es gibt, als NFTs aufgezeichnet, hätte sie verkauft. Und die Leute, die damals über Social Media Walt Disney schon cool fanden, hätten halt dieses NFT noch in deren digitaler Wallet. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Gedanke und führt halt auch dazu, dass deine Core-Fans wirklich an deinem Erfolg beteiligt sind, du dich schnell finanzieren kannst und aber auch in 10 Jahren, wenn du dann wirklich Disney gemacht hast, kannst du sagen, die 10.000 Leute, die damals meine NFTs gekauft haben, die kriegen jetzt eine Dauerkarte für jeden Kinofilm, den ich veröffentliche. Die lade ich ein zu einem privaten Event in L.A. Und so kannst du immer wieder Value an die Leute bringen, die dich damals unterstützt haben. Wenn du erfolgreich darum bist, führt das aber auch dazu, dass die NFTs viel verkauft werden und du kriegst einen kleinen Teil du kriegst eine kleine Verkaufsprovision, wenn du erfolgreich bist. Was aber auch nice ist, weil wenn ich jetzt wirklich überzeugt bin, dass ich Disney mache, möchte ich dann wirklich, keine Ahnung, 30%, 40% für ein paar Millionen Euro weggeben? Ich glaube nicht, aber mit NFTs kann ich es machen, weil wenn es richtig, richtig gut läuft, dann verdiene ich mein Geld über die Secondary Royalties.
Ja, Thema Secondary Royalties, erklär doch mal ganz kurz noch das Prinzip. Ich meine, diese Royalties sind ja eben das, was ja auch NFTs zum großen Teil ausmachen.
Ja. Also, wir haben ja am Anfang gesagt, NFTs sind programmierbar. Das heißt, du kannst hier theoretisch alles reinprogrammieren, was du möchtest. Und die einfachste Anwendungsform davon ist, dass die Leute gesagt haben, ich verkaufe ein NFT und ich programmiere rein, dass bei jedem Weiterverkauf des NFTs ich 5%, 6%, 7%, irgendwas in dieser Hausnummer, des Weiterverkaufwertes bekomme. Und ich finde das eine sehr, sehr gelungene Idee, weil das aligned auf einmal die Incentives. Nehmen wir mal an, ich hätte es nicht einprogrammiert. Ich bin Künstler, ich mal meine Bilder, ich verkaufe die als NFTs. Sobald ich sie aber verkauft habe, ist es mir eigentlich fast egal, was mit den Kunstwerken passiert, weil ich verdiene halt eh nichts mehr daran. Und wenn ich dann irgendwann ein Riesenkünstler bin, verkauft einer meiner Halter das Werk für 200.000 Euro, aber ich kriege nichts davon, weil ich das ja schon verkauft hatte. Ein Vorteil, den ich daraus ziehen kann, ist, dass wenn ich dann so erfolgreich bin, kann ich noch weitere Kunstwerke machen und kann die dann teurer bepreisen. Aber wie elegant wäre es, wenn ich meine Kunstwerke vielleicht für weniger Geld verkaufe, aber dafür einprogrammiere, dass bei jedem Weiterverkauf kriege ich 5%. Auf einmal bin ich als Künstler incentiviert, weiter gute Arbeit zu machen, damit mein Kunstprojekt auf dem Markt nachgefragt ist. Aber genauso auch, wenn ich die IP kreiere, von der wir gerade eben gesprochen haben, bin ich sehr incentiviert, daraus wirklich Disney zu machen. Weil wenn daraus wirklich Disney wird, dann werden diese NFTs sehr, sehr krass gehandelt. Und wenn die krass gehandelt werden, verdiene ich auch sehr, sehr viel Geld am Sekundärmarkt.
Ja, es macht auf jeden Fall Sinn. Ich meine, ich glaube, das ist ja auch fast so dasselbe Szenario wie bei Adidas gewesen, dass sie beim Erstverkauf auf jeden Fall schon mal echt viel Geld eingenommen haben. Also wirklich das Börsenunternehmen Adidas hat ja schon ein NFT-Projekt gelauncht, aber eben durch diese Zweitverkäufe haben sie sogar ihre Erstverkaufseinnahmen schon wieder, schon fast verdoppelt oder verdreifacht, also schon viel mehr durch den Zweitmarkt eigentlich eingenommen. Und das finde ich eigentlich schon eine sehr interessante Strategie. So wie du es jetzt ja auch gerade geschildert hast, so NFTs ist ja eine neue Technologieplattform. Ja. Und da durch die NFTs, durch diese Technologieplattform wird vielleicht oder wird sehr wahrscheinlich das nächste Riesenunternehmen gegründet. Und es ist sozusagen auch eine Chance für Künstler. Also würdest du sozusagen sagen, hey, wenn man in NFTs investiert, gibt es sozusagen diese zwei Schienen. Einmal die Kunst-NFT-Schiene und dass man einmal schaut, hey, man holt sich diese Unternehmens-NFT-Schiene.
Es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Schienen, die interessant sind. Man muss aber sehr, sehr aufpassen. Also es gibt zum Beispiel, um ein paar Schienen zu nennen, Gaming ist eine Schiene, Metaverse ist eine Schiene, digitale Fashion ist eine Schiene, Collectibles ist eine Schiene. Das sind alles Schienen, wo man sagen kann, das sind Silos, in denen könnte ich investieren. Ein Problem bei allen NFT-Projekten gerade ist, dass wir hier eine ganz, ganz besondere Situation haben, was deine Zuhörer wahrscheinlich am allerbesten verstehen, weil die sich mit Aktien auskennen. Zum allerersten Mal haben wir, dass Shareholder auch Customers sind. Also die Investoren sind gleichzeitig auch die Kunden. Und das ist ein sehr geschlossenes System, wo keine richtige Wertschöpfung stattfinden kann. Weil wenn ich als Investor gleichzeitig auch der einzige Kunde bin, dann ist es ein geschlossener Kreislauf, wo ich nur Geld verdienen kann, wenn mein Investment teurer an einen anderen Investor verkauft wird, der dann aber auch wieder Kunde ist. Und es hat meiner Meinung nach noch kein NFT-Projekt wirklich geschafft, externe Kunden ranzuholen. Weil wie funktioniert ein Unternehmen normal? Ich besitze ein E-Commerce-Unternehmen und das funktioniert so. Ich bin Gesellschafter von diesem Unternehmen. Ich habe Geld reingegeben. Das Unternehmen arbeitet, gibt Geld aus für Produktentwicklung, gibt Geld aus für Mitarbeiter, gibt Geld aus für alles, was so ein Unternehmen Geld ausgeben kann. Und dann haben wir am Ende ein Produkt, machen Marketing und verkaufen das Produkt an einen Kunden. Und dieser Kunde zieht einen Wert aus meinen Produkten und gibt Geld dafür wieder ins Unternehmen rein. Und er gibt hoffentlich mehr Geld ins Unternehmen rein, als ich quasi reingesteckt habe. Und der Grund, warum er mehr reingibt, als ich reingesteckt habe, ist, weil wir in der Mitte uns wirklich Gedanken gemacht haben, was können wir für ein geiles Produkt machen, was mehr Wert hat, als es gekostet hat. So, und dieses Geld kommt dann zum Teil wieder zurück zu mir als Investor. Und das ist ein offenes System, wo ich immer mehr Kunden kriegen kann, die nicht Investoren in dem Unternehmen werden, sondern einfach nur Kunden von dem Unternehmen sind und denen gegen einen vielleicht sogar imaginären Wert, der aber wirklicher Wert für die ist, weil, keine Ahnung, wenn du eine Zange hast, eine Zange ist vielleicht 5 Euro wert, aber du kannst sie benutzen, um deine Toilette zu reparieren, so dann ist sie auf einmal viel mehr wert für dich. Und gegen diesen imaginären Wert zahlen die Kunden Geld und das kommt dann wieder zu mir zurück als Investor. So, dieses System haben wir aber nicht bei NFTs. Bei NFTs gibt es keine externen Kunden. Es gibt nur Investoren, die dann gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen das machen, was das NFT-Projekt, den Service nutzen, den das NFT-Projekt darstellt. Das heißt, wenn ich mir NFT-Projekte angucke, überlege ich mir immer, wie kann Wert für externe Kunden entstehen und wie kommt externes Geld in dieses NFT-Projekt rein. Und das ist nicht so easy. Das ist ein einfaches Beispiel, wir machen ein NFT-Projekt, wir verkaufen NFTs und machen ein Computerspiel und später nutzen die Leute das Computerspiel und dadurch kommen irgendwie externe Kunden rein. Aber ein Computerspiel, ist es dafür gerechtfertigt, dass das NFT 10.000 Euro kostet? I don't think so. Und Das ist so ein bisschen die schwierige Frage. Wie kommt externes Geld rein, ohne dass es nur Investoren sind? Und das geht für mich, da habe ich für mich zwei ganz klare Investment-Silos rausgearbeitet. Das eine Investment-Silo ist, ich möchte in historisch signifikante NFTs investieren, die keine Execution Risk haben. Das sind drei Bedingungen. Historisch müssen sie sein, signifikant müssen sie aber auch sein und sie dürfen keine Execution Risk haben. Das sind, die These dahinter ist, und dann erkläre ich, was ich mit den drei Begriffen meine, in 10 Jahren, wenn das Verständnis von digitalen Assets selbstverständlich ist, dass dann die, und jeder weiß, was ein digitales Asset sind, dann glaube ich, dass die historisch signifikanten NFTs, dass die besonders überproportional an Wert zugewinnen werden, einfach weil das dann die NFTs sind, die auch die Milliardäre haben wollen und alles. So, und das sind die NFTs, signifikant müssen sie jetzt schon sein. Ich glaube, das versteht jeder historisch auch. Das heißt, die müssen einfach in der Vergangenheit schon erstellt worden sein. Und ohne Execution Risk bedeutet für mich, es darf kein NFT sein. Es kann kein Bored Ape zum Beispiel sein. Ein Bored Ape, die sind historisch und die sind auch signifikant, aber die haben Execution Risk. Das ist quasi wie eine Firma, die, wenn sie verkackt, geht sie zu null. Wenn sie richtig gute Arbeit macht, geht es ins Unendliche. Wohingegen historisch signifikante NFTs ohne Execution Risks, das ist sowas wie CryptoPunks. Da wird nichts mehr drumherum gebaut. Die waren einfach die Pioniere von der NFT-Welt. Die haben den ganzen Token-Standard, mit dem jetzt gearbeitet wird, haben die pioniert. Sie haben damals nichts gekostet, die wurden for free rausgegeben. Es gibt nichts, was daran gearbeitet wird. Die sind quasi Fine Art. Das ist eine Form von Kunst. Und solche Projekte finde ich für dieses eine Silo besonders interessant. Dann gibt es noch Autoglyphs. Das ist die erste generative Art. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie drauf eingehen werden, vielleicht auch nicht. Solche Projekte sind interessant für dieses Silo. Sondern das zweite Silo ist, ich möchte in diese IP von den großen Brands investieren, worüber wir gerade gesprochen haben. Ne? Jede Technologieplattform hat neue Megabrands erstellt und ich möchte in die NFTs investieren von den Unternehmern und Unternehmerinnen, die es schaffen können, die neue Megabrand auf Basis von NFTs zu erstellen. Weil da verstehe ich ganz genau das Businessmodell dahinter. Da verstehe ich, okay, wenn du eine richtige IP um etwas aufbaust, dann ist die Figur als NFT inhärent wertvoll. Und dann, wenn die Regulierung noch, also stell dir vor, du hättest, Walt Disney hätte Mickey Mouse 100 NFTs davon erstellt, eine davon wäre extrem wertvoll jetzt. Wenn jetzt die Regulierung dann auch noch dazukommt, was nochmal ein Katalysator sein wird, dann kann Walt Disney sogar sagen, okay, 10% aller Mickey Mouse-Einnahmen gehen an die NFT-Halter. Und sowas wird kommen und da möchte ich investieren. Und das sind die beiden Silos, die ich habe. Alles andere ist für mich noch nicht ganz klar, wie da langfristig gute Wertschöpfung generiert werden kann. Und ja.
Okay, spannend. Ja, auf die beiden Silos werden wir dann später noch genauer darauf eingehen. Jetzt aber noch ganz kurz zur Frage, weil viele, die sich jetzt gerade den Podcast anhören, haben mit NFTs nicht so viel am Hut und werden dann wahrscheinlich öfters mal in den News oder Schlagzeilen gelesen haben, so ey, NFTs gerade voll auf den absteigenden Ast, irgendwie Handelsvolumen ist es über die letzten Monate um 80-90% eingebrochen. Und dann denkt man sich so, das hört sich jetzt alles echt sehr optimistisch an, aber letzten Endes ist ja eine volle Gegenbewegung gerade am Markt. Und deswegen gerade jetzt die Frage an dich, warum denkst du, werden sich NFTs durchsetzen?
Oh, das ist eine hervorragende Frage. Ich glaube, die kürzeste Antwort, die ich geben kann, ist, NFTs werden sich durchsetzen, weil sie eine bessere Technologie sind für Sachen, die wir jetzt schon machen. Und ich glaube, gerade wenn deine Zuhörer noch nicht so krass bewandert sind mit der Thematik, ist es, glaube ich, am sinnvollsten, wenn ich einfach versuche, so viele Beispiele zu geben, wie ich kann. Und was ein Beispiel dafür wäre, was machen wir schon? Airline-Tickets, das ist ein gutes Beispiel. Wenn ich jetzt einen Flug buche, ich fliege Anfang nächster Woche nach Atlanta, dann, ich habe den Flug noch nicht gebucht, ich werde es aber machen. Und dann kriege ich einen QR-Code aufs Handy. Mit dem QR-Code gehe ich zum Terminal, scanne ihn ein, fliege nach Atlanta. Wenn ich angekommen bin, landet der QR-Code quasi im digitalen Mülleimer. Dann hat ja jeder diese Wallet-App auf dem Handy, dann liegt er da halt einfach rum und wird aber nie wieder benutzt. Wie würde das jetzt in einer NFT-Welt aussehen? Oder warum ergibt es Sinn für KLM, daraus vielleicht ein NFT zu machen? Folgendes. Die KLM könnte sich überlegen, wir machen aus unserem Ticket ein NFT. Die Infrastruktur im Hintergrund, das muss alles noch ein bisschen smoother laufen. Wir sind noch recht am Anfang. Der Kunde wird gar nicht genau merken, dass es überhaupt ein NFT ist. Aber die sagen, die machen daraus ein NFT auf einer Blockchain. Und das in jedem Monat partnern wir mit unterschiedlichen Künstlern, die das, unsere Airline-Tickets für diesen Monat designen. So, und dann programmieren wir ein, sollte es irgendwann weiterverkauft werden, dieses Airline-Ticket, aus welchem Grund auch immer, kriegen wir 5% als KLM und der Künstler kriegt auch 5% als Künstler. Mir als Kunde total egal, ich kaufe einfach das Airline-Ticket, ich kriege es in meine Wallet, es ist wohl ein NFT, mich juckt es aber nicht, dass es eins ist. Und dann gehe ich ins Flugzeug, check ein, fliege nach Atlanta, vergesse über mein Airline-Ticket. So, dann aber in 5 Jahren, einer der Künstler, der mein Ticket designt hat, hat in den letzten 5 Jahren sich ein großes Social-Media-Following aufgebaut, hat sich einen Namen gemacht, ist auf einmal ein berühmter Künstler. Und dann gibt es Fans von diesem Künstler, die durch die Blockchain gehen und gucken, okay, was war sein erstes NFT? Und dann stoßen sie darauf, okay, krass, das erste NFT, was er gemacht hat, war dieses Airline-Ticket. Und dann sehen sie mein Airline-Ticket und sagen, okay, darauf biete ich jetzt, keine Ahnung, 80 Euro. Und dann statt in den digitalen Mülleimer zu wandern, habe ich auf einmal ein Asset, was, wenn der Künstler, der dieses NFT designt hat, erfolgreich wird, auf einmal zu einem Asset wird, was ich wieder verkaufen kann. Und dieses Geschäftsmodell gibt es schon. Es gibt historische Konzertkarten oder was auch immer werden auf eBay gehandelt.
Stimmt, so Super Bowl-Karten, genau.
Genau, ja. Super Bowl-Karten, all solche Sachen werden auf eBay gehandelt und die am meisten Geld damit verdienen, sind FedEx und DHL, weil diese Karten werden dann verschickt. Und all diesen Revenue, die FedEx und DHL macht, die wird am Ende der Halter des NFTs machen und auch geteilt mit dem Künstler und KLM. Und jetzt überlegen wir mal, stell dir mal vor, das wäre vor 100 Jahren schon passiert. Wir hätten die Technologie schon gehabt. Jedes Unternehmen hätte, also jede Airline hätte jeden Monat mit anderen Künstlern zusammengearbeitet, um deren Tickets zu designen. Dann gäbe es jetzt auch Airline-Tickets von Jackson Pollock. Dann gäbe es jetzt auch Airline-Tickets von Andy Warhol. Und diese wären extrem wertvoll. Welche Airline auch immer das gemacht hätte mit diesen Künstlern, würde jetzt immer noch Revenue davon kriegen, weil diese sich auf dem Sekundärmarkt verkaufen. Und wer auch immer damals in dem Monat geflogen ist, freut sich, weil er jetzt irgendwie ein NFT hat, oder die Enkel von dieser Person freuen sich, weil der Großvater ist einmal irgendwo mitgeflogen und das war ein NFT-Stück von Jackson Pollock. Ein zweiter Grund, warum eine Airline das vielleicht machen kann, ist, große Firmen haben ja auch soziale Verantwortung. Und stell dir mal vor, dieses Szenario, was wir gerade besprochen haben, gäbe es schon. Dann würde im März diesen Jahres, hätte KLM dann gesagt, okay, Ukraine-Krieg, in diesem Monat kommen nur ukrainische Künstler, die unsere Tickets designen. Boom. Im Juni, ich glaube, Juni ist der Pride Month, im Juni kommen nur Künstler, die sich als Teil der LGBTQ-Community sehen und designen unsere Tickets. Und das ist sehr, sehr effektiv, somit deine soziale Verantwortung zu zeigen, aber auch gleichzeitig Leuten aus diesen sozialen aus diesen sozialen Schichten, aus diesen Minderheiten Wert zuzuschreiben. Weil diese Künstler verdienen halt am Ende bei jedem Wiederverkauf auch ein bisschen Geld. Und ja, der Grund, warum das auf einer Blockchain sein muss, ist, es kann gut sein, dass das Unternehmen, was die Andy Warhols von in 100 Jahren rausgibt, pleite geht, aber die NFTs gäbe es halt trotzdem noch. Und deswegen ist es sinnvoll, das auf einer Blockchain zu haben. Und auch diese Royalties kannst du nur einprogrammieren, wenn du es als NFTs machst und nicht, wenn du es irgendwie in einer normalen Datenbank hast.
Okay, spannend. Also eigentlich kann man ja sagen, dass NFTs, wenn man es richtig ausführt als Unternehmen, eigentlich ein absolutes Win-Win-Geschäft ist. Einerseits sozusagen für Unternehmen einfach aus Marketingzwecken und dass sie umsatztechnisch nochmal mehr generieren können. Und andererseits für uns Privatpersonen, dass wir sozusagen ein Collectible haben, also ein Sammlerstück, und auch somit vielleicht auch irgendwie ein wertvolles Sammlerstück mit der Zeit einfach haben. Also von dem her denke ich auch, dass sich NFTs durchsetzen werden. Vor allem, wenn man jetzt halt auch schon sieht, hey, die jüngere Generation, die jetzt mit Fortnite, mit den ganzen Videospielen aufwächst und jetzt schon bereit ist, sehr viel Geld für digitale Kleidung auszugeben, was ja nicht mal den Vorteil in den Spielen bringt, sondern was eigentlich nur der in Anführungszeichen digitale Flex ist, denke ich eigentlich auch, dass es dann eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist, bis einfach noch mehr Geld eben in digitale Assets landet. Und da würde ich dich doch gleich mal fragen, im Intro habe ich es ja schon angekündigt, dass du jetzt ja einen NFT-Fonds starten willst. Und da möchte ich doch fragen, warum gerade jetzt ein NFT-Fonds, wo doch gerade die Laune oder ja die Lage an den Märkten so schlecht ist?
Ich war Anfang des Jahres in einem Podcast, leider fällt mir der Name gerade nicht mehr ein. Und da habe ich auch schon über den Fonds geredet, aber habe gesagt, dass ich ihn jetzt gerade noch nicht starte, weil ich vermute, dass ein Crash kommen wird und dass ich den erst starte, wenn der Crash gekommen ist, weil dann eine geile Zeit ist, um anzufangen zu schauen, was sind die Gründer, die diese neue IP kreieren können? Wo ist ein historisch signifikantes NFT, was vielleicht übermäßig an Wert verloren hat, was ich jetzt aufsammeln kann? Und diese Zeit ist jetzt gekommen. Ich habe auch einen LinkedIn-Artikel dazu geschrieben, der Crash wird kommen. Viele haben gesagt, die glauben es mir. Andere haben gesagt, nee, safe nicht. Das ist diesmal ein neues Paradigma und deswegen wird es nicht crashen. Und wollte nicht, dass meine Investoren dann irgendwie mit in den Crash laufen. Habe deswegen gewartet. Und jetzt ist halt die richtige Zeit. Jetzt ist Maximum Pain. Niemand glaubt irgendwie daran, dass das groß wird. Und das ist genau die Zeit, wo sich so ein zweidimensionales Opportunity-Window ergibt, wo ich einfach die Leute, ich kann die guten Unternehmer und Unternehmerinnen viel besser erkennen und ich kriege sie günstiger. Und das ist für mich die hervorragende Zeit, um anzufangen, Kapital zu allokieren.
Okay. Bevor wir jetzt noch stärker auf den Fonds eingehen, mich würde es jetzt mal interessieren, vor allem alle Leute, die natürlich was mit Aktien zu tun haben. Wie ist eigentlich das Prozedere, um einen NFT-Fonds überhaupt ins Leben zu rufen? Also wie bist du da an das Ganze überhaupt rangegangen und wie ist das Ganze mit der BaFin eigentlich?
Es ist erstaunlich gut machbar.
Okay.
Als ich angefangen habe, dachte ich, ich müsste irgendwie einen Fonds auf den Cayman Islands machen, weil da gibt es tatsächlich ein regulatorisches Rahmenwerk dafür. Oder in Luxemburg, weil die sind alle ein bisschen weiter, was die Regulation von digitalen Assets angeht. Aber du hast schon gelacht, es klingt auch ein bisschen sketchy. So, und dann habe ich mich mit einer sehr, sehr berühmten Anwaltskanzlei aus Deutschland getroffen und habe die gefragt, ob man nicht auch einen solchen NFT-digitalen Asset-Fonds in Deutschland aufziehen kann. Und die haben gesagt, dass das geht und das geht in Form von einer Investment GmbH und Co. KG. Und die Investment GmbH und Co. KG, das ist die klassische Form für einen geschlossenen Fonds und die muss aber BaFin registriert sein. Da musst du bei der BaFin verschiedene Dokumente einreichen. Die BaFin ist aber auch sehr verhandlungsbereit. Also es kann dann sein, dass sie sagen, ja, okay, du darfst nur du musst so und so viel Liquidität vorhalten, dann kannst du auch immer noch sagen, nee, ich möchte mehr Liquidität vorhalten, das wäre kein Problem, oder ich möchte vielleicht sogar weniger Liquidität vorbehalten aus dem und dem Grund, weil zum Beispiel in meinem Fall die Assets, die ich handle, viel liquider sind als die von einem normalen Venture Capital Fonds. Und ja, das habe ich so aufgesetzt. Es ist alles genau so, wie man es von einem anderen VC-Fonds kennt. Es ist eine 2,20 Management und Carry-Fee, 2% Management-Fee, 20% Carry auf den Gewinn nach der Hurdle-Rate. Also die Hurdle-Rate ist bei mir zwischen 5 und 8% pro Jahr. Und erst dann verdiene ich quasi Geld, wenn ich darüber performe. Und ja, genau, also so setzt man das auf. Das fällt in die Klasse von den spezial-alternativen Investmentfonds. Und das ist so dieses Rahmenwerk, wo man sowas reinkippen kann.
Okay, spannend. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es in Anführungszeichen so einfach sein kann, wie du es ja eben gerade gesagt hast.
Eine Schwierigkeit gibt es und das ist die steuerliche Behandlung.
Oh, die steuerliche, okay.
Genau, und aus dem Grund mache ich auch einen geschlossenen Fonds und keinen offenen Fonds.
Okay.
Weil es ist die Frage, wie bewertet man diese NFTs? Weil die haben ja keinen richtigen Preis. Am Aktienmarkt kriegst du jede Sekunde einen Preis. Am NFT-Markt, es gibt den Floor-Preis, aber ist es genau der richtige Preis? Kannst du es wirklich direkt zu dem Preis verkaufen? Das ist noch etwas schwieriger, aber da arbeite ich einfach mit den besten Steuerberatern aus Deutschland zusammen, die sich damit auskennen und muss es aber geschlossen machen, weil dann ist es deutlich einfacher, sowas zu bewerten, als wenn Leute rausgehen direkt und wieder reinkommen, neue, das macht es trickiger.
Ja, jetzt hast du gerade einen guten Punkt angesprochen, Thema Bewertung, weil bei Aktien kann man sofort sehen, hey, ja. Gewinnmarge, KGV, Umsatzentwicklung, wie bewertest du so einen NFT? Also gibt es da irgendwelche Kriterien, an die man sich dann schon ein bisschen irgendwie halten kann?
Also NFT-Investments ist viel mehr wie Venture Capital Investment, als dass es wie Aktieninvestment ist. Beim Venture Capital Investment gibt es auch Metriken, die man sich überlegt, was ist der Founder, was ist die Story, was ist das Potenzial des Marktes. All solche Sachen muss man sich bei NFT-Projekten auch überlegen. Aber letztendlich ist es im Kern eine Wette auf den Gründer oder auf die Gründerin. Und da gelten all die Regeln, die bei Venture Capital auch gelten. Haben die schon mal ein Unternehmen gegründet? Passt die Größe ihrer Vision zu dem, was sie versuchen umzusetzen? Sind sie gute Manager? Sind sie gute Teamleader? Können sie guten Team aufbauen? Weil das ist das Allerwichtigste im Unternehmertum. Ist nicht, dass du irgendwie dich extrem krass mit der Materie auskennst, sondern du musst vor allem gut darin sein, dir Leute zusammenzustellen, die um dich rum sind, die dann mit dir zusammen das Problem bewältigen, was du bewältigen möchtest. Also kann er gut hiren? Versteht er die Web3-Technologie gut? Das sind alles Faktoren, auf die ich achten muss. Und das ist dementsprechend viel, viel riskanter, aber die Payoffs sind dementsprechend viel, viel höher. Weil es gibt noch kein IP-Revenue-Modell, wo ich sagen kann, okay, ich mache Discounted Cashflow und schaue dann, was mache ich da für ein Multiple? Okay, vielleicht 10 oder 12. All solche Sachen kann man nicht machen, weil wir noch viel zu früh, weil ich investiere, bevor die IP überhaupt groß geworden ist.
Ja, das finde ich auf jeden Fall einen richtig guten Vergleich, also dass man das jetzt nicht mit Aktien vergleichen kann, weil letzten Endes ein Aktienunternehmen hatte ja natürlich auch eine Zeit, bevor sie überhaupt an die Börse gegangen sind, sozusagen im Venture Capital Bereich, wo natürlich auch Leute wie zum Beispiel Gary Vaynerchuk auch in Coinbase investiert haben, bevor sie an die Börse gegangen sind. Bedeutet, für uns Aktionäre war es natürlich auch nicht wirklich einsichtlich, hey, was erzielen die eigentlich für Umsätze, Gewinne etc. Also da, wie du schon gesagt hast, muss man immer auf ganz andere Kriterien schauen. Und jetzt auch noch zu einem Punkt, der mich letztes Mal an dem Panel auch zum Nachdenken gebracht hat, den ich auch richtig gut fand, wo du ja gesagt hast, beziehungsweise du hast ja auch eine sehr spezielle Meinung, was Fondsmanagement angeht. Da hast du ja gemeint, dass du eigentlich ja den Großteil der Fondsmanager überflüssig findest, aber jetzt im NFT-Fonds ist eben ein Fondsmanager wie du eben notwendig. Begründe das doch nochmal.
Ja, sehr gerne. Also zwei Sachen noch. Eine Sache zu dem, was du davor gesagt hast. Es ist genauso wie im Venture Capital. Und im Venture Capital gucken die aber auch darauf, wie kann das Unternehmen Geld verdienen. Und okay, das wird im NFT-Markt komplett vergessen. Und das ist das, was wir am Anfang uns überlegt haben. Wie kriegt man Kunden? Wie verdient man Geld? Wie kommt Geld in das Unternehmen rein? Und das ist für mich einer der allerwichtigsten Marker bei einem NFT-Projekt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich sehe nicht viele NFT-Projekte, die das machen, aber die es machen und die da erfolgreich executen werden, die werden meiner Meinung nach in 10 Jahren Mega-Brands werden und die versuche ich zu finden. Und dementsprechend, ich raise auch einen recht kleinen Fonds, das sind 10 Millionen, einfach weil ich der Meinung bin, man kann extrem viel Geld verdienen im NFT-Markt, aber nicht mit extrem viel Geld. Also wenn ich jetzt 1 Milliarde hätte, könnte ich die nicht besonders effektiv allokieren in dem Markt. 10 Millionen lassen sich aber wunderbar allokieren in dem Markt über die nächsten Jahre. Und meine These ist, dass die sich dann entsprechend auch, dass sie die Chance haben, sich entsprechend zu entwickeln. Und jetzt zu deiner eigentlichen Frage. Fondsmanager, ich habe ja auch ein richtiges Aktienportfolio und alles. Und für mich ist es eigentlich ziemlich klar, dass ein Investmentfonds sehr, sehr wenig Mehrwert bringt. Und da reicht es. Ich habe Physik studiert, ich gucke mir einfach die Statistiken an. 96% aller Fondsmanager performen schlechter als der Durchschnittsbenchmark. Dann denke ich mir, okay, wette ich jetzt, dass ich auf einen dieser 4% Fondsmanager, also traue ich mir zu, dass ich einer dieser 4% Fondsmanager finde? Können die es wirklich oder ist es vielleicht auch nur Glück? Oder sage ich investiere einfach ganz langweilig in die Indizes und freue mich, dass ich schon mal besser bin als 96% aller Fondsmanager. Und dann denke ich mir, mache ich doch viel lieber das. Es gibt ganz seltene Fälle und irgendwie muss ich ja auch meinen Job rechtfertigen, ne? Also muss natürlich auch mit einer Prise Salz sehen, aber Es gibt ganz wenige Fälle, wo ein Fondsmanager dann doch Sinn ergibt. Und das ist bei ultra krasser Spezialisierung. Und zwar, wenn du jetzt eine extrem wohlhabende Person bist und du sagst, ich möchte meine Investments so verteilen, dass sie möglichst unkorreliert sind. Und da möchte ich ein super diverses Portfolio aufstellen. Und dann brauche ich auf einmal Spezialisten in ganz, ganz nischigen Bereichen. Ich brauche einen Spezialist, in Web3 investieren. Aber ein Index in Web3 ist das Schlimmste, was man machen kann. Weil 99% aller NFT-Projekte und auch aller Web3-Startups sind komplett Müll und werden zu Null gehen. Und wenn du jetzt einen Index machst, wo 99% aller Sachen Müll sind, dann wird dein Index leider auch Müll sein, weil diese 99% einfach viel zu krass nach unten zieht. Das haben wir im Aktienmarkt nicht. Im Aktienmarkt musst du erstmal viel erreicht haben, um überhaupt an der Börse gelistet zu werden. Dann ergibt ein Index auch Sinn, weil das sind alles gut performende Unternehmen und dann geht es mal, okay, mal ein schlechtes Jahr, mal ein gutes Jahr, aber die richtig gut sind, ziehen den gesamten Index mit nach oben, weil das sind gute Unternehmen, die bilden einen Teil der Weltwirtschaft ab. Wenn die nicht wachsen, wer soll dann wachsen? Das haben wir bei NFTs aber ein komplett anderes Szenario. Wir sind da quasi ganz am Anfang. Es ist so, als wenn du von allen Startups einen Index machst, 95% aller Startups verlieren auch, scheitern auch nach.
Das ist ein sehr guter Vergleich, ja. Mhm.
Und dementsprechend ergibt ein Index da wenig Sinn. Wenn ich jetzt aber trotzdem eine Allokation haben möchte, brauche ich irgendjemand, der aus irgendwelchen Gründen einen Vorteil hat, damit das Cash dazu zu allokieren. Und ja, das bei mir bin ich der Meinung, dass ein paar Gründe gibt, warum ich da ganz gut positioniert bin. Hat auch gar nicht alles damit zu tun, dass ich irgendwie genial bin, sondern auch einfach mit Timing. Ich bin einfach schon seit Ende 2020 da drin. Ich kenne jeden NFT- und Web3-Influencer persönlich. Es gibt niemanden, der nicht, okay, ein Phone Call ist vielleicht zu close, es gibt niemanden, der weiter als zwei Phone Calls von mir entfernt ist. Ich bin super close mit den allen. Und habe dementsprechend einfach Vorteile, die andere nicht haben. Und ich hab selbst ein eigenes Portfolio, das ist im hohen sechsstelligen Bereich, das ich getradet habe, was einen Track Record hat, der viel, viel besser performt hat als NFTs allgemein, aber auch besser als jedes Aktienportfolio, oder besser als mein persönliches Aktienportfolio. Und ich habe nur den MSCI World und MSCI Emerging Markets und einen Commodity Index. Das sind die einzigen drei, die ich habe. Und ja, genau. Deswegen, damit gehe ich an meine Investoren ran und unterhalte mich mit denen.
Okay. Ja, das finde ich auf jeden Fall eine wichtige und sehr gute Unterscheidung, die du jetzt auch genannt hast. Also was deinen Fonds angeht, dass du jetzt nicht einen Fonds hast, wie man es vergleichen kann, jetzt wie an der Börse, sondern es ist halt einfach ein Fonds vergleichbar, als würde man einfach in Startups investieren und da braucht man eben auch Experten, weil, wie du schon gesagt hast, ich meine, es gibt auch die Statistik, ich glaube, 1 von 10 Startups überlebt auf lange Sicht und klar, wenn man jetzt irgendwie einen Startup ETF beispielsweise,
ja, genau. Index hätte. Aber dafür gibt es Venture Capital.
Ja, genau. Der wird sich wahrscheinlich nicht rentieren, aber wenn man jetzt irgendwie einen Fondsmanager hat, der sich sehr gut mit den Startups auskennt und sich sehr gut eingelesen hat, beste Kontakte hat, dann kann es natürlich sich schon sehr gut auszahlen, was das Ganze angeht. Und da würde ich dich doch dann auch gleich mal sagen, so, was können sich jetzt Investoren vielleicht erwarten? Also klar, ist es natürlich immer schwer, irgendwie eine Rendite voraussagen zu können, ist auch komplett unmöglich, aber was würdest du sagen, hey, kann man erwarten, wenn man einfach in deinen NFT-Fonds investiert? Also jetzt keine großen Rendite versprechen, sondern einfach nur, hey, was bekommt man dann sozusagen?
Also ich darf dazu leider nichts sagen.
Okay.
Und ich muss auch ehrlich sein, das wäre auch hochinseriös, wenn ich jetzt irgendwas sagen würde. Aber trotzdem, was ich sagen kann, ist es auf jeden Fall ein Hochrisiko-Investment. Und weil das BaFin registriert ist, ich habe auch die Begrenzung, man darf mindestens 200.000 Euro in meinen Fonds investieren. Das ist deren Regelung, um sicherzustellen, dass bei mir nur professionelle oder semi-professionelle Investoren sind. Und deren Gedankengang ist, wenn du es dir erlauben kannst, 200.000 in sowas zu investieren, dann bist du ein professioneller oder semi-professioneller Investor. Und die Investoren, die ich habe, das ist eigentlich genau das gleiche Muster bei den allen. Die sind extrem wohlhabend. Die können es sich leisten, riskante Investments zu machen mit asymmetrischem Risk. Die könnten theoretisch viel davon verlieren, die könnten es aber auch verzehnfachen. Und was die alle sagen, ist genau das Gleiche. Die sagen, okay, Florian, Ich habe hier Pattern Recognition zu 2000, 2001. Damals war das Internet, es gab nur schlechte Presse über das Internet. Es gab Presse von, ja, das Internet ist ein vorbeiziehender Pfad. Nichts Großes wird daraus passieren. Dann ist die Internetbubble geplatzt. Und unter diesen Scherben ist aber Amazon entstanden. Es gab PayPal, es gab eBay. Und ich möchte diese finden, aber ich habe keine Zeit und keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Ich gebe dir einen kleinen Teil von meinem Vermögen und setzt du das doch bitte um. Und auch zu dem Vergleich, es gab Amazon, es gab aber auch Pets.com. Und Pets.com war, ich weiß nicht, 17 Milliarden, 15, ich weiß nicht genau, wie krass die bewertet waren, ich glaube 17 Milliarden, hatten aber zero Revenue. So, und genau solche Beispiele haben wir auch am NFT-Markt. Und die wollen einfach mit einem kleinen Teil ihres Portfolios sicherstellen, dass sie auch an Web3 partizipieren.
Okay. Du hast ja jetzt auch gerade gesagt, NFTs sind hoch riskante Investments. Wie würdest du so allgemein sagen jetzt zu Investoren? Also du hast ja auch gesagt, hey, du hast jetzt schon Aktien, ETFs. Würdest du immer sagen, hey, bevor du in NFTs investierst, bau dir erstmal ein Fundament mit anderen, wie soll ich sagen, nicht so riskanteren Assets auf und dann, wenn du sozusagen Spielraum hast, dass du sagst, hey, dann versuchst doch mal mit 1, 2, 3 NFTs.
Komplett. Wenn du jetzt gerade anfängst mit dem Investment-Game, dann finde ich, sind NFTs nicht der beste Start, sondern eher ein gutes Ende. Also zum Beispiel ich persönlich habe eine ganz klare Strategie, was meine Investments angeht. Ich meine, mein größtes Vermögen ist in meiner Firma. Deswegen ist das schon mal vielleicht eine etwas besondere Situation, aber trotzdem, ich gehe an mein Investment mit so einer, ich glaube, im Finanzwesen nennt man das Barbell-Strategie. Ich glaube, die wurde von Nassim Taleb gecoint, der Name. Und zwar bin ich mit 80% meines Vermögens extrem konservativ. Da bin ich nur in diesen drei Indizes, die ich vorhin gesagt habe, MSCI World, MSCI Emerging Markets und Commodity Index. Einfach weil ich damit denke, das ist die Weltwirtschaft, das verzinst sich jedes Jahr um 8% und das über viele Jahre macht mich schon sehr glücklich. So, und dann gehe ich ganz ins Extrem mit den anderen 20% und da kaufe ich Krypto und NFTs. Da kaufe ich Bitcoin, da kaufe ich Ethereum, da kaufe ich hochwertige NFTs und lasse die auch liegen. Und der Grund dafür ist, es gibt, wenn man sich die Welt anschaut, eigentlich genau zwei Kategorien, in die man sie unterteilen kann. Einmal in Kategorie mit wenig Varianz und Kategorie mit hoher Varianz. Und was ich damit meine ist, nimm alle Menschen oder such dir 10.000 random Menschen aus der Welt raus, tu sie alle in einen Raum und dann sagst du, wie groß ist der Unterschied zwischen dem größten Menschen der Welt und dem Durchschnitt und der Durchschnittsgröße dieser 10.000 Menschen, die ich da zusammengesammelt habe. Und so krass wird dieser Unterschied nicht sein. Oder anders gesagt, ich summiere die Größe aller 1.000 Menschen auf und vergleiche sie mit dem einzelnen größten Menschen der Welt. Dieser größte Mensch der Welt hätte vielleicht ein 800stel dieser Gesamtgröße. Also nichts. Ganz wenig Varianz. Wenn ich das jetzt aber mit Vermögen mache, ich suche mit 1.000 random Leute, tue sie in einen Raum, summiere deren Vermögen auf und vergleiche es mit dem Vermögen der reichsten Person auf der Welt, dann hat diese reichste Person das Millionenfache oder das Tausendfache von dem, was diese 1.000 Leute zusammen haben. Und das ist ein Vergleich für hohe Varianz. Und genau dieses Modell passt besser auf Investments. Und dann ist die Frage, wenn wir in so einem Umfeld sind, wo wir hohe Varianz haben, wie schütze ich mich vor Downside-Risk, aber optimiere für Upside-Risk? Und ich persönlich schütze mich vor Downside-Risk, indem ich 80% meines Portfolios in super, super sichere Sachen habe, die einfach tried and true über die letzten 100 Jahre richtig erfolgreich gelaufen sind. Und dann diese anderen 20% auf das Risiko hin, dass die vielleicht extrem volatil sind, investiere ich die aber, um meine Wetten zu haben, dass ich auch ab und zu mal einen extrem Outlier treffe, der viel besser performt als mein gesamtes 80%iges Portfolio. Und das ist meine Strategie und das ist auch die Strategie, glaube ich, die ich empfehlen würde, wenn sie jemand anderes sich überlegt.
Ja, auf jeden Fall. Würde ich definitiv genauso sagen. Also auf jeden Fall 80% in eher Anlagenklassen investieren, die nicht so risikobehaftet sind wie jetzt einfach breit gestreute ETFs. Wie gesagt, da fährt man eigentlich ein relativ geringes Risiko. Klar, man hat unternehmerische Risiken mit drinnen, aber wenn man breit gestreut ist, ist sowas eigentlich fast unmöglich. Und dass man sagt, hey, ganz ehrlich, mit 10-20% meines Gesamtvermögens gehe ich dann einfach mal in spekulativere Assets rein. Und ich hoffe mal, dass jetzt kein Zuhörer sagt, hey, ich verkaufe jetzt alle meine Aktien und ETFs, um nur in NFTs zu investieren. Ich glaube, das wäre absolut fatal und sollte auf jeden Fall keiner machen. Aber vielleicht als kleine Beimischung und vor allem der Podcast dient jetzt auch dazu, um mehr Education, also mehr Wissen eben in die Sparte reinzubringen, weil einfach, wenn man sich die ganzen Medienartikel durchliest, ja, ist einfach relativ wenig fundiertes Wissen dabei. Es wird immer nur von den Tops oder Flops berichtet und ist natürlich dann schwer, mal fundiertes Wissen aufzubauen. Aber um jetzt natürlich auf den spannenden Faktor noch zu kommen, Florian, wo jetzt dann Leute sagen, NFTs, ja, machen ja irgendwie Sinn und du machst jetzt deinen NFT-Fonds auf und du hast ja gesagt, hey, du hast ja deine zwei Säulen, in die du investierst, einmal historisch signifikante NFTs und einmal sozusagen NFTs, die eben eine riesen IP oder eine riesen Brand werden können mit einem sehr spannenden Gründer. Ja, erzähl doch mal, was wären denn solche NFTs, die man sich vielleicht einfach jetzt mal als Außenstehender beobachten sollte oder auf jeden Fall mal auf die Watchlist schreiben könnte, damit man das alles ein bisschen nachverfolgen könnte. Also was sind so NFTs, wo du sagst, hey, langfristig, das wäre vielleicht auch was für deinen Fonds?
Also historisch signifikant, der absolute Matador für mich ist CryptoPunks. Die gibt es seit 2017. Die waren damals ein Experiment von zwei Programmierern und die haben alles pioniert, was wir jetzt gerade am NFT-Markt sehen. Es gab 10.000 davon, die hatten unterschiedliche Trades, die wurden for free rausgegeben, aber damals gab es noch kein OpenSea und gar nichts. Du musstest richtig mit Terminal mehr oder weniger programmieren, dass du die dir ziehen kannst. Und die sind auch die technische Grundlage für all die NFTs, die wir jetzt gerade sehen. Die haben auch 0% Royalties, also wenn die weiterverkauft werden, kriegt niemand was davon, außer der Käufer oder außer der Verkäufer. Und das ist für mich absolut das historisch signifikanteste NFT-Projekt. Und das sehe ich auch, dass wenn in 10 Jahren das Verständnis von digitalen Assets groß geworden ist, dass die Milliardäre solche CryptoPunks haben wollen. Okay. Und das ist unabhängig davon, wie die aussehen. Das ist einfach das Verständnis von digitalen Assets ist überall. Dann finde ich die Wahrscheinlichkeit, dass das digitale Asset, was das alles pioniert hat, überproportional an Wert gewinnt, finde ich sehr hoch. Und diese These hat sich jetzt schon ausgespielt. Ich glaube, der günstigste CryptoPunk kostet 90.000 Euro. Das heißt, es ist schon sehr signifikant. Die These ist schon im Laufen und ich warte jetzt nur noch, dass sie sich weiter entfaltet. Das wäre ein großes Investment. Das wäre zum Beispiel für historisch signifikante NFTs. Dann gibt es bei der anderen Seite, bei der Big IP, das ist die deutlich schwierigere Kategorie. Und da sehe ich jetzt gerade ganz, ganz wenige am Markt, die das Zeug dazu haben. Aber ein Beispiel wäre WeFriends von Gary Vee. Gary, ich habe ihn jetzt sehr, sehr oft privat auch getroffen. Jetzt nächste Woche spiele ich mit ihm Basketball in Atlanta.
Und auch durch deinen NFT, ne?
Durch meinen NFT, genau. Und er ist einer der wenigen NFT-Gründer, die wirklich einen exzellenten Business-Track-Record haben und auch die Ressourcen haben, um große IP zu entwickeln. Der besitzt eine Marketingfirma mit 2000 Mitarbeitern, 500 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Die kann er aktivieren für die IP, die er da gezeichnet hat und die jetzt sich immer weiterentwickelt. Und auch wenn du die anguckst, er hat WeFriends Series 1, die sind irgendwie Zeichnungen, die nicht so schön sind. Ich sehe jetzt auch bei dir im Hintergrund zwei Exemplare davon. Bei dir sehen sie aber gut im Raum aus, aber so grundsätzlich sind das jetzt nicht die schönsten Zeichnungen. Aber die haben sich jetzt auch entwickelt in der zweiten Edition von dem NFT-Projekt. Die sehen jetzt richtig aus wie so Mickey-Maus-Figuren. Und wenn du dir anguckst, wie sahen die ersten Disney-Zeichnung aus. Das waren auch einfach Zeichnungen mit Papier und dann haben sie sich entwickelt und jetzt nach 100 Jahren sehen die jetzt genauso aus, wie sie jetzt aussehen und das sieht man bei den Simpsons auch und es ist auch, genau das ist auch Garys Vision. Also du kannst ja, wenn du das NFT hältst, zu einer Konferenz gehen, einmal im Jahr für die nächsten 2 Jahre jetzt noch, einmal war es schon. Das ist alles Vorwand, um ein bisschen Zeit zu haben, um auch eine wirkliche Company und wirkliche IP im Hintergrund aufzubauen. Weil eine Firma entsteht nicht über Nacht. Also auch im Venture Capital, es gibt Jahre, wo nichts passiert und dann passiert alles. Und um sich 3 Jahre Rückendeckung zu geben, gibt der andere Utility raus, wenn man ein ganz Besonderes hat, kann man mal mit ihm Basketball spielen. Wenn du es an Normales hast, dann kannst du mit zur Konferenz kommen und all solche Sachen. Wir sind jetzt erstmal 3 Jahre happy und dann merken wir, oh krass, aber in den 3 Jahren hat er eigentlich im Hintergrund eine richtig krasse IP-Maschine aufgebaut. Und das wird groß. Und der Grund, der mich besonders dazu überzeugt hat, da rein zu investieren, ist, dass er mir wirklich glaubwürdig erklärt hat, dass das das letzte Riesenprojekt ist, was er jemals machen wird. Und sein gesamtes Leben fokussiert jetzt darauf, dieses Projekt groß zu machen. Und dass so ein Gründer wie Gary Vee zu haben, der versucht, so eine IP zu kreieren, ist finde ich, nicht eine einmalige Chance, aber schon eine seltene Chance. Und deswegen sehe ich das als einer der Kandidaten, die in 10 Jahren eine sehr große IP sein können. Es gibt sogar schon Spielzeuge von denen in Macy's Stores. Es sind schon TV-Produktionen im Auftrag. Also die Puzzleteile fügen sich immer weiter zusammen. Und deswegen wäre das ein Beispiel, was ich in meinem Fonds aufsammeln würde.
Okay, also kurz zusammengefasst, das NFT-Projekt nennt sich WeFriends. Es ist das Unternehmen von dem Multiunternehmer Gary Vaynerchuk aus Amerika und es hat sozusagen Sinn und Zweck, ähnlich wie das nächste Walt Disney zu werden, nur eben auf der NFT-Plattform getragen.
Genau.
Okay. Was wären noch so spannende Gründer oder Unternehmen, die du so in den Sinn hast, die man verfolgen könnte?
Also es ist bei der IP gibt es noch, also man kann sich überlegen, okay, Bored Apes, das ist Die sind krass gehypt, die haben aber auch extrem starkes Funding und eine Sache, die beim Unternehmertum auch wichtig ist, ist einfach genug Funding zu haben, um so lange zu iterieren, dass du irgendwann auf Gold triffst. Und diese Kategorie erfüllen die zum Beispiel perfekt. Was mich da ein bisschen stört, ist, dass der ganze Success von den Bored Apes jetzt auf dem Other Side, auf der Metaverse-Interpretation von denen landet und die haben ja irgendwie Land verkauft und all solche Sachen. Und mein Problem mit Metaverse ist, dass ich glaube, dass das Timing noch nicht perfekt ist. Also jeder redet über Metaverse, aber ich finde, das Timing ist noch ein Quäntchen zu früh. Uns fehlt noch überhaupt die Infrastruktur, um in das Metaverse reinzugehen. Wir haben noch Google hat noch keine Glasses gemacht, mit denen man wirklich entspannt ins Metaverse reingehen kann. Apple hat noch kein Produkt erstellt, mit dem man das machen kann. Facebook hat eins, und das ist auch gar nicht so schlecht ist, aber das ist noch so ein richtig fetter Kasten, den du dir auf die Augen tust. Das ist noch bei langem nicht bei Mass Adoption. Und ich investiere gerne in Sachen, die so 1-2 Jahre kurz vor Mass Adoption sind, und das sehe ich beim Metaverse noch nicht ganz. Erst brauchen wir die Hardware dafür, und dann, wenn wir die Hardware haben, dann wird die Software in Kombination, also selbst wenn du Software programmierst, musst du die Hardware kennen, auf der du die Software programmierst. Und wir kennen diese Hardware noch gar nicht. Das heißt, die besten Metaverse-Experiences existieren vielleicht sogar noch gar nicht, weil wir noch gar nicht wissen, auf welche Hardware wir die machen. Und deswegen, da warte ich erst darauf, dass wir richtige Hardware haben, um dann zu sagen, okay, wer hat wirklich Chancen auf ein wirklich interessantes Metaverse. Und da hat Bored Ape, glaube ich, eine gute Chance. Dann gibt es noch Moonbirds von Kevin Rose. Kevin Rose hat auch einen ganz guten unternehmerischen Track Record und der hat auch interessante Ansätze. Ob der es jetzt schafft, ist es noch nicht so sicher. Und was ich halt mache, ist, bei Gary Vee, WeFriends würde ich jetzt schon investieren, bei all den anderen müsste ich noch weiter beobachten, was sie machen, Interviews mit denen führen, um dann die Entscheidung zu treffen, dass sie es wirklich machen. Und das ist aber auch in Ordnung so, weil ich glaube, die größten IP-Brands sind vielleicht noch gar nicht entstanden oder ziemlich sicher sind sie noch nicht entstanden, weil die Technologie ist noch extrem neu. Richtig, richtig gute Unternehmer merken jetzt vielleicht erst, okay, da ist wirklich was dahinter, außer nur irgendwelche komischen Fotos. Und die kommen jetzt in den Space rein. Und dafür brauche ich Kapital, um, wenn ich die sehe, dann in die zu investieren.
Okay, interessant. Also würdest du sozusagen jetzt deine Fondsstruktur eigentlich auch so ein bisschen beschreiben, wie du jetzt privat auch dein Vermögen aufteilst, wo du sagst, hey, 80% geht jetzt eher in die risikoloseren, in Anführungszeichen, NFTs, wie die historisch signifikanten, wie jetzt zum Beispiel Autoglyphs und CryptoPunks, und die anderen 20%, wo du sagst, hey, das sind vielleicht eben die Moonshot-Projekte, also die unternehmerisch geführten Projekte wie WeFriends, Moonbirds und auch vielleicht die Bored Apes.
Ja, also es wird eher so eine 50-50-Verteilung sein.
Okay. Doch ein bisschen riskanter dann, also nochmal offensiver.
Ist noch ein bisschen offensiver. Und was ich auch nicht mache, und das ist, glaube ich, glaube ich, interessant für manche Zuhörer. Ich mache zwei Sachen, die ein bisschen untypisch sind. Nummer eins, ich mache kein Rebalancing. Also ich allokiere circa 50-50, aber wenn dann die riesen IP-Investments extrem abgehen und dann auf einmal 90% des Portfolios darstellen, mache ich kein Rebalancing. Weil in dem Fall, alle Investments, die ich im Portfolio habe, entsprechen meiner Thesis. Das heißt, wenn ich jetzt rebalance, verkaufe ich die, wo die Thesis geklappt hat, die, also ich verkaufe meine Gewinner, um meine Verlierer zu finanzieren. Und das ergibt für mich sehr, 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 sehr wenig Sinn. Das ergibt Sinn, wenn du dir überlegst, okay, ich möchte einen globalen Ansatz haben, ich möchte unkorrelierte Assets haben und da möchte ich ein bestimmtes Verhältnis haben, dann ergibt das Sinn. Okay, jetzt ist gerade Inflation hoch, Commodities sind hoch, da verkaufe ich ein bisschen, steck's wieder in Aktien, mach so ein bisschen antizyklisches Investieren. Das haben wir in der Asset-Class NFTs aber nicht. Wir sind in einer einzigen Asset-Class drin mit einer ganz einfachen und konkreten Thesis. Da Rebalancing zu machen, ergibt wenig Sinn. Was ich aber mache, und das ist der zweite Part, ich habe mich extra dafür entschieden, in NFTs zu investieren und nicht in Equity. Ich habe auch Equity-Investments gemacht, auch eins mit Gary Vee zusammen. Aber Equity ist für mich zu illiquide. Da brauche ich dann 7 Jahre und irgendeinen anderen Investor, der mich rauskauft, um das wieder zu redistributen. Und ich kaufe extra NFTs, weil wenn wir wieder in einer krassen Hype-Phase sind und der Fonds sich extrem gut entwickelt, dann kann ich wieder frühzeitig Geld an meine Investoren zurück distributen. Das heißt, ganz konkret, wenn mein Fonds ein 3x macht, dann verkaufe ich 30% des gesamten Fonds, das wären dann diese 10 Millionen, und schicke sie zurück an meine Investoren, sodass deren Anfangskapital vom Tisch genommen ist. Und dann spielen wir nur noch mit Free Money. Und das ist quasi meine Alternative zu Rebalancen, ist, wenn es extrem krass abgeht, verkaufe ich ein bisschen was, um das Risiko vom Tisch zu nehmen.
Okay, spannend. Ja, Florian, mega cool. Jetzt haben wir schon fast eine ganze Stunde über den Fonds und vor allem über NFTs generell gesprochen. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass viele Zuhörer jetzt auf jeden Fall ein besseres Bild über NFTs haben oder jetzt mal anfangen, sich vielleicht ein bisschen Gedanken zu machen, um ein bisschen zu schauen, hey, vielleicht könnten ja NFTs doch eben Sinn im Alltag machen, was sie auch definitiv tun, aber wir sind leider noch nicht ganz so weit. Und ja, Florian, wenn jetzt dann Zuhörer sagen, hey, wo kann ich dich finden, wo kann ich mehr Content von dir erhalten, schieß doch mal los, wo können dich unsere Zuhörer finden?
Also NFT-Content ist viel auf LinkedIn, also einfach Florian Bruceboy. Ich denke, mein Name wird auch irgendwie in der Beschreibung stehen.
Ja.
So, das ist ein bisschen schwierig, den zu schreiben, aber kriegt man hin. Da mache ich viel Content, mehrmals die Woche. Dann habe ich noch einen Podcast mit meinem Co-Founder aus meinem E-Commerce-Unternehmen. Das ist Proaktiv Podcast. Den gibt es überall auf jeder Plattform. Und da reden wir, es gibt auch viele NFT-Folgen, es gibt aber auch viele Folgen über Unternehmertum. Wir dokumentieren auch so ein bisschen, was wir uns für Gedanken machen. Ich glaube, in der letzten Folge ging es darum, da ich jetzt den Fonds mache, verbringe ich ganz viel Zeit mit extrem reichen Leuten. Und was ich von denen gelernt habe, wie die, mit welcher Linse die auf die Welt schauen, solche Themen geht es auch. Oder genau, das war die letzte Folge. Oder wie sehen wir Risiko im Unternehmertum, beim Investments, wie sehen wir Risiko aber auch im privaten Leben. Also es geht da um sehr viele Themen, die uns einfach als Menschen, also uns beide als Founder, Freunde und Menschen beschäftigen und die besprechen wir in dem Proaktiv-Podcast. Aber vielleicht noch ganz kurz, weil du hast ja gerade gesagt, dass es schwer ist, immer noch zu verstehen, was sind die richtigen Use Cases. Vielleicht ende ich nochmal mit irgendwie zwei Beispielen, um es vielleicht nochmal ein bisschen näher zu bringen, weil ich glaube, je mehr Beispiele man hört, desto besser ist es für den Zuhörer. Und zwar gibt's ein NFT-Projekt, das heißt Flyfish Club. Und das verdeutlicht ganz gut, wie mit NFTs auf einmal Liabilities zu Assets werden können. Und der Flyfish Club ist ein Restaurant in New York, was es noch nicht gibt, was jetzt gerade erstellt wird. Und die haben ein NFT verkauft, ich glaube 3000 Stück an NFTs. Und du kannst dieses Restaurant nur besuchen, wenn du eins dieser NFTs hältst. So. Und die Idee dahinter ist folgendes. Quasi wie ein Country Club, wo du Mitglied bist und dann kannst du da in diesem sehr High-End-Restaurant essen. In der alten Welt funktioniert das folgendermaßen. das Restaurant wurde erstellt, es gab eine Mitgliedsgebühr von 2000 Euro im Jahr und jeder, der die zahlt, kommt dann in diesen Country Club, um da zu essen. Wenn ich das gekauft habe, war meine Überlegung wahrscheinlich folgende. Ich habe gesagt, okay, es kostet 2000 Euro im Jahr, das gebe ich aus, aber ich hoffe, dass die Kontakte in diesem Club es wert sind, dass ich diese 2000 Euro investiert habe. Und wenn ich dann vielleicht 3 Jahre später aus New York ausziehe, dann habe ich halt 6000 Euro insgesamt gezahlt, ziehe aus, beende meine Mitgliedschaft und ziehe nach Berlin und gut ist. Und vielleicht habe ich ein paar Kontakte, oder mit Sicherheit habe ich da Kontakte gemacht, die es wert waren, dass ich diese 6000 Euro ausgegeben habe. So, jetzt in der neuen Welt wird es aber anders gemacht. Du machst so einen Country Club, wie zum Beispiel diesen Flyfish Club. Du gibst NFTs raus und sagst, die kosten, keine Ahnung, 4000 Euro. Ich glaube, so viel haben die gekostet. Und du besitzt die Mitgliedschaft jetzt als NFT. Und jetzt zum ersten Mal ist diese Mitgliedschaft aber auf einmal ein Asset geworden, weil du kaufst sie ein einziges Mal. Es gibt nur 3000 davon. Wenn jemand anderes in diesen Club rein möchte, kannst du ihm deine Mitgliedschaft verkaufen. Das heißt, du besitzt die Mitgliedschaft und wenn du was besitzt, kannst du 2 Sachen damit machen, die du davor nicht machen konntest. Du kannst, was du besitzt, verkaufen. Das heißt, du kannst dein Geld vielleicht wiederholen, wenn der Club richtig geil ist und sich da hochkarätige Mitglieder tummeln, dann steigt der Wert meines NFTs sogar und das ist dann ein richtig krasses Investment. Und was ich auch noch machen kann, wenn ich etwas besitze, ist, ich kann es vermieten. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich ziehe aus New York weg und ich ziehe jetzt nach Berlin, entweder verkaufe ich jetzt meine Mitgliedschaft oder ich vermiete sie an jemand anderem und streiche dafür eine monatliche Gebühr von, keine Ahnung, 100 Euro oder so ein. Für jemanden, der jetzt vielleicht gerade einmal nach New York geht, der möchte sich das nicht kaufen, der möchte nur für einen Monat das mal mieten und danach ist er halt wieder raus aus New York, deswegen braucht er das nicht. Und wird meine Mitgliedschaft auf einmal ein Asset, was sogar das Potenzial hat, Cashflow zu bringen. Und das finde ich eine sehr revolutionäre Idee und denke mir, in einem Portfolio der Zukunft sehe ich auch, dass so ein Asset einen Platz in diesem Portfolio findet. Da hast du nicht nur Immobilien, Aktien, Commodities, Edelmetalle, Krypto und was weiß ich, sondern hast auch noch irgendwie digitale Assets, Mitgliedschaften oder hast vielleicht auch, und das wäre jetzt ein neuer Use Case, oder noch besser formuliert, es gibt ja jetzt Aktieninvestoren, Hobby-Aktieninvestoren. Ich glaube, eine neue Investorenklasse, die durch NFTs entstehen wird, sind Talentinvestoren. Wir haben ja ganz am Anfang davon gesprochen, dass wie du Disney oder wie wir Disney aufbauen würden, wenn wir das jetzt machen würden. Das gleiche Konzept funktioniert auch für Künstler. Wenn du ein Musiker bist, dann normalerweise bist du zum Record-Label gegangen, die geben dir 1 Million upfront, was sehr interessant ist. Das Problem ist aber, alle Umsätze, die du machst, gehen an das Record-Label, bis die 1 Million abbezahlt ist und dann alle Umsätze, die du darüber hinaus machst, davon kriegst du 20%. Das ist eigentlich ein bisschen altmodisch, hat damals Sinn ergeben, weil das Record-Label hat das ganze Marketing gemacht, das Record-Label hat die CDs gedruckt, hat die Promo gemacht, all solche Sachen waren damals wichtig, aber das brauchen wir heute alles nicht mehr. All das kann der Künstler selber machen. Wir brauchen keine CDs mehr drucken. Wir haben Spotify, wir haben YouTube, wir haben all diese Kanäle. Wir brauchen kein Marketing mehr von diesem Record-Label, weil wir haben Instagram, wir haben TikTok, wir haben YouTube. Und die meisten Künstler, die erfolgreich sind, die haben schon eine große Social-Media-Following. Warum also dann zum Plattenlabel zu gehen? Warum müssen die zum Plattenlabel gehen? Die könnten auch sagen, hier 1000 NFTs, diese 1000 NFTs stehen für 10% meines Gesamtumsatzes für mein Leben. Ich verkaufe die für 1000 Euro pro NFT und du als Early Spotter von diesem Künstler sagst, okay, das kaufe ich. Weil wie viele Leute gibt es, die, keine Ahnung, Nina Chuba schon kannten, bevor sie jetzt überall in den Charts ist? Wie viele Leute gibt es, die, keine Ahnung, was sind noch große Stars? Ich bin in dieser Szene nicht ganz so tief drin, aber es gibt ja jeder kennt einen Influencer, einen Künstler, den er schon kannte, bevor diese Person groß geworden ist. Was ist, wenn die damals ein NFT-Projekt ausgegeben hätten und gesagt hätten, das steht für einen kleinen Bruchteil meiner Lifetime-Umsätze? Das wird in Zukunft kommen. Und dann sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich bin den ganzen Tag auf TikTok, ich scroll durch TikTok durch und wenn ich jemanden cool finde, investiere ich in deren NFT. Das kann, stell dir vor, du hättest damals in Nirvana investiert und du würdest jetzt immer noch jeden Monat durch deren Plattenverkäufe Geld verdienen. Und das ist für mich ein Asset der Zukunft und auch ein Beruf der Zukunft, solche Leute früh zu spotten und deren NFT-Projekte zu kaufen. Und so, ja, so gibt es ganz viele Beispiele. Ich glaube, irgendwann können wir nochmal eine Folge machen, nur mit Beispielen. Da gibt's viele, auch wie eine Supply Chain nachhaltiger gemacht werden kann mit Hilfe von NFTs, weil du an jeder Stelle sagen kannst, hey, mein Schuh, der in Italien gefertigt wird, der Schuster trägt auf der Blockchain ein, okay, hier habe ich ihn hergestellt, dann wird die Supply Chain mit einem NFT nachverfolgt, wenn es im Shop ankommt, wird es wieder eingecheckt, ich als Kunde gehe in den Shop rein, scanne das NFT, was da dran ist und sehe, ah, okay, das kam tatsächlich aus Italien, es war eine nachhaltige Supply Chain, es wurde nicht mit einem Flugzeug, sondern mit einem Zug hergebracht. All solche Sachen kannst du nutzen. Und ich glaube, das Letzte, was ich sagen will, einer der Gründe, warum, ich rede viel in Analogien, aber warum das vielleicht gar nicht der optimale Weg ist, um die größten Use Cases für NFT herauszufinden, ist, dass das bis jetzt noch nie so war. Wir haben immer, wenn wir eine neue Technologie haben, haben wir am Anfang immer gedacht, okay, das ist eigentlich wie die alte Technologie, nur ein bisschen besser. Die ersten Autos sahen genauso aus wie Kutschen, bis sie irgendwann ihre natürliche Form gefunden haben und Autos geworden sind. Die ersten Filme im Kino sahen genauso aus wie Theaterstücke, nur halt, dass sie auf einer Leinwand waren, bis sie irgendwann ihre native Form gefunden haben mit kurzen Cuts und 3D und all den Sachen, die wir jetzt haben. Das Internet sah genauso aus wie Zeitungen, bis es jetzt zu TikTok und YouTube und all dem geworden ist, was wir jetzt haben. Auch dieser Podcast ist jetzt auch auf dem Internet. Das hat nichts mehr mit einer Zeitung zu tun. Und genauso überlegen wir uns jetzt bei NFTs, okay, wie kann das Altes besser machen? Was können wir da verbessern? Wobei ich aber glaube, und da denken wir in Analogien. Aber wir denken nicht mit First Principle. Wir denken nicht, okay, wir haben hier eine neue Technologie, wir haben neue Rahmenbedingungen, wir haben programmierbare Rarität im Internet. Wie können wir neu mit dieser Basis uns was Neues überlegen, was es jetzt vielleicht noch gar nicht gibt. Und das braucht Zeit, das wird kommen. Und das werden meiner Meinung nach die noch größeren Use Cases sein, als all die ich jetzt aufgezählt habe. Weil das werden die sein, die nativ in dieser Technologie entstehen werden und nicht irgendwie einfach durch Analogien aus der jetzigen Welt sich bedient werden.
Okay, spannend. Mega cool, Florian, für dein ganzes Know-how, was du hier geteilt hast. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wenn wir uns dann in nächster Zeit dann hier nochmal im Podcast sprechen werden, wie sich dann der NFT-Markt entwickelt hat und vor allem der NFT-Fonds. Also ich bin auch absolut überzeugt, was NFTs angeht, also dass sie sich langfristig durchsetzen werden und dass sich auch dort die nächsten Mega-Brands entwickeln werden. Und ja, desto gespannter sind wir doch jetzt, dass wir schon eben dieses Wissen haben, wobei sich noch relativ wenige Leute mit NFTs auseinandergesetzt haben. Und da möchte ich mich auf jeden Fall nochmal echt recht herzlich für die Zeit hier bedanken, Florian, dass du hier warst. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns in nächster Zeit hier nochmal sprechen können.
Ich freue mich auch. Also für jeden, der irgendwie Fragen noch hat, schreibt mir einfach auf LinkedIn. Ich sehe das und dann kann ich das nochmal im Detail nachbesprechen.
Tipptopp. Verlinke ich alles in die Shownotes und in diesem Sinne, Florian, mach's gut, bis bald. Ciao.
Vielen Dank, René. Bis bald. Ciao, ciao.